herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin ihr Lieben, bevor es losgeht mit einer fantastischen Podcast-Episode zusammen mit meinem guten Freund Jan Wegener, also Down Under, ihr könnt euch schon mal drauf freuen, nochmal der Hinweis in eigener Sache, es sind aktuell noch 2 Workshop-Plätze frei, ein Workshop-Platz im Herbst, im Oktober im Nationalpark Bayerischer Wald und ein Platz im Herbst im Valle Verchaska. Schaut gerne bei mir vorbei unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn du die Chance nutzt und dich zum Workshop anmeldest. Zeitig noch der Hinweis, Jan und ich hatten dieses Mal einige technische Schwierigkeiten. Irgendwie hat man großen Timelag nach Australien oder von Australien zurück. Woher weiß ich denn, wo der war? Jedenfalls hatten wir auch 2 Unterbrechungen in unserem Call durch die Internetverbindung und dementsprechend hoffe ich, dass ich das sauber geschnitten habe und dass es Sinn ergibt, was wir heute erzählen. Denn, wie gesagt, wir hatten Turbulenzen. Hi Jan, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
Ja, schön mal wieder hier zu sein. Ist ja mal nicht so ganz einfach für uns beide, Zeit zu finden.
Ja, du hast ja spontan gesagt, lass uns jetzt aufnehmen und dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt mal auf und gucken, worüber wir reden. Und ich fange einfach mit einem Thema an, das uns ja beide sehr beschäftigt. Ja, wir können ja fast nicht schlafen wegen den ganzen OM-System-Themen, die wir immer zu besprechen haben. Zum einen gab es negatives Feedback dazu, wie schlecht wir uns darauf vorbereitet haben. Darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht eingehen, weil das habe ich schon in einer der letzten Episoden darüber schon berichtet. Aber
seit wann bereiten wir uns denn vor auf sowas?
Also ich bereite mich auf die Technik-Episoden schon vor, nur eben nicht auf die Episoden mit dir, was das angeht. Mir wurde aber zugetragen, dass ich OM Systems immer falsch ausspreche, nämlich ist da kein S hinten dran und es heißt nur OM System. Dafür entschuldige ich mich in aller Form bei allen OM System-Nutzern, dass ich OM Systems sage. Ich weiß nicht, ob du das auch falsch sagst, da nur ich das habe, aber das scheint, das habe ich immer falsch gemacht, jetzt weiß ich es besser.
Es ist ja, egal wie man es ausspricht, es ist ja sowieso immer ein heißes Thema und ich wollte da auch gar nicht negativ bei rüberkommen. In den YouTube-Kommentaren bei meinem Early-Bird-Foto-News-Video gab es auch sehr viele Kommentare dazu, wo ich die Frage aufgeworfen habe, wie es denn weitergeht und ob das so der Anfang vom Ende sein könnte. Natürlich muss man auch immer Sachen etwas reißerischer sagen, als man sie wirklich sieht, vielleicht, um auch eine Reaktion zu provozieren. So läuft das nun mal bei uns hier im Internet. Aber wie gesagt, ich habe da gar nichts dagegen. Ich finde es ein interessantes System, ist jetzt nicht unbedingt etwas für mich. Aber ich denke, die Frage war auch schon okay, jetzt die aufzuwerfen, wenn man sieht, dass eigentlich dieses System immer darauf gebaut war, klein und leicht zu sein. Und man jetzt quasi eine Sigma-Vollformatslinse rückwärts entwickelt, damit die auch auf Micro Four Thirds funktioniert. Die ist dann aber teurer und schwerer. Das fand ich halt eine legitime Frage, da zumindest mal drüber zu sprechen, wo es von hier weitergeht sozusagen.
Klar, die Frage ist, ob das jetzt nur einmalig war oder nicht. Und ich wollte quasi nur noch mal sicherstellen, dass ich jetzt ab sofort auch OM System ohne S am Ende sage. Das war sozusagen die Anmerkung und Kritik, die ich in Zukunft gerne besser umsetzen werde. Jan, ich folge dir auf Instagram, wie vermutlich alle anderen auch. Ich habe gesehen, du wurdest
eingeladen. Und wenn nicht,
wissen
die Leute ja jetzt, was es zu tun gibt.
Genau, dem Jan auf Instagram folgen. Der Jan merkt das gar nicht. Bei deiner Anzahl an Followern verlierst du vermutlich mehr Follower am Tag, als dass du die gewinnst aktuell.
Es geht immer hoch und runter.
Gut, jedenfalls wurdest du, glaube ich, eingeladen von Sony zu einem, keine Ahnung, erzähl du mal, wo wurdest du denn zu Sony eingeladen? Ich glaube, du wurdest eingeladen, die A93 und das neue 300er zu testen und zu promoten, damit davon endlich mal welche verkauft werden.
Na, also mich rief Sony letzte Woche an und hat gefragt, ob ich zu so einem Influencer- und Fotografen-Event nach Sydney möchte. Und habe ich gesagt, klar, machen wir mal. Also bin ich nur für einen Tag, bin ich also letzten Mittwoch hingeflogen. Donnerstag war dann das Event und Freitag früh und morgens um 8 bin ich schon wieder zurückgeflogen. Aber es war echt super durchorganisiert und das Hauptziel war natürlich, die A93 zu benutzen. Die haben da auch den ganzen Tag über verschiedene Sport-Events für uns gehabt. Basketball und Cheerleaders und Skateboard und Beachvolleyball und Triathlon und noch lauter andere Sachen. Also es war schon sehr interessant, aber es gab jetzt auch nicht nur die A93 zum Testen, sondern es gab wirklich jede Linse, jede Kamera auf einem riesen Tisch bereitgestellt. Da waren 4 600er, 4 400er, ungefähr 20, 200 bis 600, ungefähr 50, 70 bis 200. Also war schon ein sehr imposanter Tisch, den die da für uns aufgebaut haben. Und da konnte dann jeder sich die Taschen vollstopfen mit den Sachen, mit denen man an dem Tag fotografieren wollte. Und dann ging's los.
Durftest du die Sachen, mit denen du dir die Taschen vollgestopft hast, auch behalten?
Das wäre natürlich am schönsten gewesen. Wir haben zwar einige Geschenke bekommen, aber das war keine Kamera-Equipment mit dabei.
Dann starten wir doch mal mit den Geschenken. Über Geschenke freut sich ja jeder. Was für Geschenke kriegt man denn auf so einem Event?
Also es waren mehr praktische Dinge, weil wir auch den ganzen Tag draußen waren. Es waren auch 38 Grad. Also wie kennst du ja bestimmt auch von Canon, Jacken, Mützen, Cappies, Trinkflaschen und Reisetaschen und so. Also war schon gut, aber war jetzt auch nichts, wo man sagt, wow, das ist mega krass.
Wirst du die denn in Zukunft tragen mit einem Sony Alpha Logo drauf?
Ob ich die Sachen tragen, weiß ich nicht. Also Jacke habe ich sowieso, haben wir ja neulich schon mal drüber geredet. Jacken und Pullover trage ich ja hier eher wenig. Du redest immer davon, dass du dir mal wieder eine andere Jacke gekauft hast. Und ich sag dann immer, ich besitze überhaupt keine Jacken hier in Queensland. Auch im Moment schwitze ich auch wieder gerade wie verrückt. Also von daher denke ich mal eher, dass eine Jacke jetzt nicht so viel Nutzen bei mir findet. Aber die Tasche hat mir auf dem Rückweg schon sehr geholfen, weil ich nämlich einige Sachen einchecken musste auf dem Hinweg. Das erste Mal bin ich mit fast ohne Fotoequipment geflogen und trotzdem habe ich es geschafft, dass mein Handgepäck etwas zu schwer war, weil ich nämlich kein eingechecktes Gepäck mitnehmen wollte. Und da habe ich dann meinen neuen Rucksack genommen und hatte eine A5, 24 bis 105 und dann wirklich 2 Socken und 3 Unterhosen drin. Und trotzdem war der dann 10 Kilo und die haben niemand anders gewogen, außer mein Rucksack, weil ich kein eingechecktes Gepäck hatte. Also immer ein Tipp an die Leute, wenn man nichts eincheckt, dann werden sie höchstwahrscheinlich den Rucksack wiegen, weil sie denken, man versucht da irgendwas reinzustopfen, damit man nichts einchecken muss. Naja, so oder so wurde ich dann rausgerufen und dann habe ich schon angefangen, Sachen rauszurupfen da beim Einchecken und irgendwann hat sie mir dann mitleidig das Ticket gegeben, hat gesagt, ach, geht schon und geh mal durch. Und so habe ich es auch gemacht, aber auf dem Rückweg habe ich dann halt die Sony-Tasche eingecheckt mit ein paar Sachen drin.
Super, dann ist für mich die Frage, wenn du auf so ein Event fliegst, das ist ja doch was ganz anderes als Naturfotografie, als Vogelfotografie. Die haben dir ja keine Birds zur Verfügung gestellt, sondern die haben dir irgendwelche Cheerleader, Golfer und Skateboarder präsentiert. Ich sage ja mal, ich probiere mal aus der Komfortzone rauszukommen und mache 4 Sachen im Jahr, die mich komplett aus der Komfortzone rausbringen. Das war ja für dich auch mal was ganz, ganz anderes. Und wir wollten ja auch über ein fotografisches Thema jede Podcast-Episode sprechen, damit wir nicht über Technik abnörden. Was war denn für dich so das Learning und wie ist es mal rauszukommen aus der eigenen Fotografie-Bubble und was ganz anderes zu machen?
Ja, da habe ich auch so ein bisschen in meinem letzten YouTube-Video drüber gesprochen, dass es eigentlich sehr erfrischend ist, mal was anderes zu machen. Und im Endeffekt, gerade wenn man jetzt so Actionfotografie oder Sportfotografie mit Vogelfotografie vergleicht, ist es jetzt nicht so, dass man die Kamera selbst total anders einstellt. Die meisten Settings sind da ja fast identisch. Und an den meisten Kameras kann man ja auch gar nicht so viel verstellen, dass es jetzt komplett anders wäre. Und ansonsten das Schwierigste ist halt, habe ich auch in dem Video gesagt, da zeige ich auch ganz viele Beispiele, ist halt, wenn man etwas Neues fotografiert, und das wirst du ja auch kennen, zum Beispiel, als ich das erste Mal versucht habe, Landschaften zu fotografieren oder Häuser, ich wusste überhaupt nicht, wo ich stehen muss, um ein geiles Bild hinzukriegen. Oder man sieht einfach mit dem bloßen Auge nicht unbedingt die Bildzusammenstellung, die man gerne hätte. Danach, wenn man Fotos gemacht hat, denkt man immer, ach, hier hätte ich stehen müssen, dann hätte ich ein cooles Bild bekommen. Und da waren ja nun auch ganz viele professionelle Sportfotografen, einige der besten in Australien. Da war es auch mal ganz interessant, denen über die Schulter zu gucken, beziehungsweise danach halt zu sehen, welche Bilder die gemacht haben, wo man dann selber gedacht hat, das hätte ich auch gerne gesehen. Und so ist es, glaube ich, mit jeder Art der Fotografie. Wenn ich jetzt jemand anders, der noch nie Vögel fotografiert hat, eine Kamera in die Hand drücke, wird er das auch nicht sofort sehen, was da vielleicht am besten ist. Oder gerade bei der Hausfotografie zum Beispiel auch, wenn du das erste Mal in so ein Haus reinläufst, hast du überhaupt keine Ahnung, wo man stehen muss, um ein cooles Bild zu machen. Und jetzt könnte ich das mit verbundenen Augen. Also es ist wirklich so, dass es einem definitiv hilft, auch einfach mal neue Eindrücke zu gewinnen und neue Motive zu fotografieren, weil man auch was für seine eigene Fotografie mitnehmen kann, beziehungsweise man macht nicht immer das Gleiche. Wenn man jetzt nur für sich seine eigenen Sachen fotografiert, ist es ja doch oft so, dass man schon so gewissermaßen ein System hat, zu dem man immer steht, beziehungsweise wenn man jetzt mal was ganz anderes machen muss, ist es schon so, dass man etwas mehr ins Schwitzen kommt und nachdenken muss, wie man jetzt ein gutes Bild hinbekommt.
Und wenn wir jetzt so darüber nachdenken, ich würde uns jetzt einfach mal maßlos überschätzen und sagen, hey, da aufs Knöpfchen drücken kriegen wir ja auch hin bei den Actionaufnahmen. Wir machen ja auch Actionaufnahmen in der Tierfotografie. Wo würdest du denn sagen, waren die größten Unterschiede zu den Sportfotografen, die das jeden Tag machen? Also lag es an der Szene, die aufgenommen worden ist? Also haben die zum Beispiel bei einem Trick einen anderen Moment ausgewählt, weil der relevanter ist für den Sportler? Oder war das der Farblook oder war das die Perspektive? Wo würdest du denn sagen, war dein Bild komplett anders als das von denen? Und warum war der ihr Bild dann besser, obwohl du ja bewusst mit Sicherheit deine Bilder aufgenommen hast?
Es war, die wussten halt genau, wo sie stehen müssen, um gewisse Bilder zu bekommen, die sie halt schon 100.000 Mal in ihrem Leben wirklich fotografiert haben. Und das fehlte mir so etwas, dann das Auge für gewisse Sachen. Und das Schwierigste fand ich zum Beispiel, als wir die Cheerleader in der Halle fotografiert haben, weil da halt der Hintergrund sehr dicht war. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass ich kein Bild vor so einem Hintergrund kriege, wie ich es gerne hätte. Hab dann auch einige bekommen, die so okay waren. Aber ich hatte dann zum Beispiel einen gesehen, da war so ein riesengroßes erleuchtetes Sydney-Sign. Also Beleuchtung an der Wand. Und da hat es halt geschafft, eine von den Cheerleadern, die so hoch in die Luft geworfen wurden, genau davor zu kriegen, was natürlich auch ein cooles Bild war, zeige ich auch in meinem Video von dem Krusty Baker, hieß er, glaube ich, der das halt schon sein ganzes Leben lang macht. Wenn ich jetzt das noch 3 Tage am Stück gemacht hätte, hätte ich mit Sicherheit auch viel mehr noch bekommen von dem, was ich gerne gemacht hätte. Aber ja, war mal interessant zu sehen, was halt andere Leute auch so sehen in gewissen Situationen.
Ja, ich glaube, das ist ohnehin spannend, wenn man sich da mal solche Sportfotografen-Ikonen anschaut, wie für mich zum Beispiel Kai Pfaffenbach. Ich finde Kai Pfaffenbach einen der innovativsten Fotografen, obwohl der das jetzt seit mindestens 30 Jahren macht, ist es schon krass, was diese Art der Fotografen auch sieht in dem Kontext und was wir sehen als jemand, der quasi schon mal überfordert ist, weil er einen Menschen statt einem Tier fotografieren muss. Weil es ist ja wirklich so, ich glaube, wir kriegen das mit dem Autofokus ja super hin, da brauchen wir erstmal keine Gedanken.
Die Kamera ist kein Problem, weißt du, gerade auch eine A9 III, die noch so einen Speed-Booster-Button hat, wo du 120 Bilder pro Sekunde für 2-3 Sekunden machen kannst, da den Moment zu verpassen, da musst du dich schon wirklich, sagen wir mal, dumm anstellen. Also an der Technik lag es nun wirklich nicht. Es ist wirklich dann bestimmte Perspektiven zu sehen oder auch zu wissen, welche Linse gibt mir denn jetzt genau in dieser Situation das beste Bild oder wie kann ich mich jetzt genau in der Gruppe von Menschen stellen, um noch ein anderes Bild zu bekommen? Oder auch einfach die Kommunikation mit Leuten. Weißt du, das bin ich auch nicht unbedingt gewöhnt. Die sind da auch manchmal reingesprungen und haben gesagt, ja, hier, Girls, stellt euch nochmal alle auf, macht hier nochmal so einen Sprung oder so, da kriege ich bestimmt ein geiles Bild. Das war nun auch nicht was, was ich so täglich mache. Von daher war ich da auch etwas, sagen wir mal, zurückhaltender.
Ich glaube, gerade in einer Modellkommunikation, egal was das für ein Modell ist, ob das jetzt 1:1 ist oder mit einer Gruppe, da glaube ich, haben wir die allergrößten Defizite. Und gerade auch die Kommunikation mit dem Modell ist ja entscheidend für gute Aufnahmen. Und ich bin mir sicher, bei den heutigen Kameras, die den Rest automatisch im Zweifel können, zu einem großen Teil, ich will jetzt niemandem fotografisches Können absprechen, im Gegenteil, aber dass sich dann das Model entspannt und das macht, was wir brauchen und dass man es dann auch erklärt, sodass man vielleicht beim ersten oder zweiten Schuss auch das Bild hat, wie man es im Kopf hat. Also die ganze Kommunikation ist, glaube ich, heute wichtiger denn je, gerade in so einem Metier. Ich meine, wir sind davon ja befreit, weil ich rede ab und zu mit den Blumen, du bestimmt auch ab und zu mit den Vögeln, die machen trotzdem nicht, was wir wollen. aber wenn man mit Menschen arbeitet, ist es ja das A und O, dass das rauskommt, was wir uns auch vorgestellt haben.
Ja, in jedem Fall. Und eine interessante Sache muss ich auch sagen. Ich habe zum ersten Mal Fotografen getroffen, die Fotografieren scheiße finden. Weil die haben auch einige Leute eingeladen, die jetzt ganz viel so Presse und News und so fotografieren. Und irgendwie hatte ich so immer angenommen, dass Fotografen Fotografieren cool finden oder da ein Interesse haben. Und da waren aber 2, 3, die so sagen, naja, ist halt mein Job, Kamera würde ich privat nie anfassen. Und fand ich wirklich ganz interessant. Die haben halt bei einer Zeitung vor 30, 35 Jahren angefangen irgendwo, sind dann irgendwo ins Studio gekommen und irgendwann haben sie halt angefangen zu fotografieren, weil niemand anders da war. Und dann machen die das jetzt halt, sind auch ganz gut, aber für die ist es halt ein ganz normaler Job ohne jegliche Passion oder irgendwas. Fand ich ganz interessant, weil jetzt hatte ich so, sag ich mal, eigentlich noch nie vorher bei Fotografen erlebt, dass sie fotografieren ohne jegliche Leidenschaft.
Und waren diese Fotografen denn wirklich gut? Vielleicht ist das jetzt eine blöde Frage, aber meiner Meinung nach, wenn die Leidenschaft so richtig fehlt, waren das dann wirklich die so richtig outstanding 10% der Fotografen oder waren
die eher? Nein, in keinem Fall. Das ist halt, was du so in deiner Zeitung siehst. Weißt du, hier Titelseite hier, die gehen dann irgendwo hin, wo die Politiker sich treffen, dann machen sie da Portraits, dann ist irgendein Rennen in der Stadt, dann fotografieren sie hier. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, die sind nun die Creme de la Creme, die Top 1% der Sportfotografen oder Pressefotografen, aber gleichzeitig haben sie sich da trotzdem in einem gewissen Maße einen Namen gemacht, ohne dass sie es wirklich mögen eigentlich. Also fand ich wirklich interessant.
Ja, ich finde es auch faszinierend, dass es das gibt, vor allem, weil gerade ja in unserer Blase diese Leidenschaft noch wichtiger ist als alles andere, weil das ja auch die Leidensfähigkeit ausmacht, überhaupt sich mit, weil du musst ja erstmal leidensfähig sein für die Natur, dass du bei jedem Wetter in welche Richtung auch immer gerne rausgehst und dich informierst und meistens wirst du ohnehin kein Geld mit Naturfotografie verdienen. Das heißt, wir haben ja eine ganz andere Leidensfähigkeit als diejenigen, die jetzt zufällig aus Versehen People-Fotografen geworden ist. Das soll überhaupt keinem People-Fotografen zu nahe treten, aber ich glaube, diese Einstiegshürde in eine annähernd professionelle Naturfotografie hat so viel mit Leidenschaft zu tun wie in kaum einem anderen Bereich sonst.
Ja, also es ist, ja, also stimme ich dir zu und ich sag mal oft für Naturfotografie ist natürlich auch das Investment oft viel höher, weil viele Bereiche Sport jetzt mal ausgenommen, vielleicht kommst du doch auch mit einem relativ günstigen Paket noch hin und kannst da anfangen. Wenn du jetzt zum Beispiel Portrait machst, brauchst du jetzt auch nicht die Welt, gerade auch, weil du mit deinem Subject oder der Person, die du fotografierst, halt auch kommunizieren kannst. Also ich kann halt sagen, bleib mal hier stehen, ich komme jetzt mal dicht dran oder ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Dann kannst du auch mit einer 35er 1,8er Linse, die nicht die Welt kostet, geile Bilder machen. Während ich denke mal gerade andere Bereiche, Sport, Natur, gibt's mit Sicherheit noch viel mehr. Da ist es doch manchmal schwieriger, überhaupt den ersten Schritt zu machen, weil man halt ohne gute Linse nicht vorankommt. Und da muss ich auch gerade sagen, bei Sport war natürlich auch schwierig. Du denkst, es ist irgendwie gar nicht so dunkel in so einer Halle. Und dann willst du aber Leute fotografieren, die durch die Luft fliegen. Und da bist du dann auch ganz schnell mal bei ISO 12.800 oder mehr bei Blende 2.8.
Das ist ganz klar. Und aber auch gerade Fotografen, also Menschenfotografen, die ich oft spannend finde oder denen ich folge und der ihre Bilder auch sehr, sehr schätze, das sind oft Fotografen, die genau ein Objektiv oder zwei Objektive benutzen. Also oft irgendwie ein 35er und ein 85er oder ganz viele haben auch nur ein 50er oder ein 28er und ein 50er. Aber das sind ja auch Fotografen, die können ja theoretisch jedes Jahr das System wechseln, in Anführungszeichen, weil man zwei Objektive und eine Kamera braucht oder zwei Kameras und zwei Objektive. Und das [S2] Genau. [S1] Ist halt im Verhältnis natürlich zu der Materialschlacht, die wir uns in der Naturfotografie abhalten, schon ein bisschen entspannter. Zumindest wenn man angekommen ist. Ich glaube, am Anfang ist es bei allen Fotografiearten ja so, dass du dir diese Materialschlacht abhältst und da nochmal einen Reflektor, da nochmal einen Diffusor, hier nochmal einen Blitz und da nochmal doch noch das 24er, das 35er, das 50er, das 85er und das 135er. Aber je weiter man in dem Genre auch ist, gibt es, glaube ich, auch Fotografen, die genau mit einer Kamera und einem Objektiv so geniale Bilder abliefern, dass ich immer wieder meinen Hut ziehen kann und mir denke, wunderbar, was die in ihrem Genre abliefern.
Da haben wir ja jetzt auch in diesem Podcast eine 180-Grad-Wende gemacht von nur Gear Talk zu den Leuten sagen, dass wir eigentlich die Leute schätzen, die nur sehr wenig Equipment haben.
Ja, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Ich glaube, wir schätzen Fotografen dafür, was sie für Bilder machen und wie kreativ sie sind oder für wie konstant ihre Arbeit ist. Wir schätzen ja einen Fotografen dafür, was er über Monate und über Jahre hinweg immer wieder mal abliefert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was viele unterschätzen, die von einer Perspektive sagen, ey, das kann ich ja auch. Das macht man gerade als junger Fotograf gerne, habe ich auch gerne gemacht. So ein Bild kann ich ja auch machen. Aber man sieht ja ganz selten, dass derjenige, das seit 10 oder seit 20 oder seit 30 Jahren jedes Jahr diese Anzahl an geilen Bildern raushaut. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung in jedem Bereich der Fotografie.
Klar, immer konstant über Jahre hinweg was abzuliefern, ist definitiv nicht einfach in jedem Genre. Und da spielt dann halt doch die Leidenschaft auch eine Rolle, wenn man das wirklich machen will.
Aber dann kommen wir nochmal zu dem Event. Ich glaube, da gibt es einige Fragen, die den Hörer interessieren werden. Wenn man zu so einem Event eingeladen wird, und ich vermute, dass die meisten noch nie dazu eingeladen worden sind, wie ist das denn? Ruft dann der Herr Sony persönlich an oder wie läuft sowas ab?
Das war jetzt nicht unbedingt Herr Sony persönlich, aber war schon jemand etwas höher in Sony, und weil hoffentlich kann ich ja dann auch mit denen längerfristig auch auf YouTube zusammenarbeiten. Also ich werde jetzt wahrscheinlich auch ein paar Kameras und ein paar Linsen mal kriegen, um die dann auch mal noch an Vögeln zu testen. Und ja, aber sonst ruft dich halt wirklich jemand an und sagt, wollen wir nicht mal was machen oder willst du nicht mal hier vorbeikommen? Ist eigentlich relativ locker, aber ich muss schon sagen, das Event selber war schon richtig gut und es war halt auch gut, mal Leute zu treffen, die etwas sehr Ähnliches machen, zum Beispiel einige Leute, die auch einen YouTube-Channel haben, weil ich sag mal, Naturfotografie oder YouTube oder so, es ist ja schon manchmal zumindest ein etwas nicht unbedingt einsam, aber doch ein Einsiedlerleben, wo man nicht unbedingt jetzt mal ganz einfach Leute treffen kann, die was Ähnliches machen, zumal es ja jetzt auch hier gerade in Australien jetzt auch nicht so viele Leute gibt, die überhaupt einen großen YouTube-Channel haben. Von daher fand ich das doch sehr interessant, sich da auch mit verschiedenen Leuten austauschen zu können, weil man halt ähnliche Probleme hat und die machen halt verschiedene Sachen, ich mache verschiedene Sachen. Das war schon eine coole Sache und da werde ich hoffentlich auch mal mit einigen in der Zukunft mal was machen.
Okay, und wenn man auf so ein Event eingeladen wird, zahlen die dann Flug und Hotel oder bekommst du dann auch noch irgendwas, eine Gage dafür? Wie ist das?
Na, es war jetzt auch nur ein Tag, also es war quasi alles bezahlt, aber ich wurde jetzt nicht noch bezahlt, um da hinzukommen.
Okay, das heißt, deine Bezahlung ist der Content, den du dort erstellen kannst und das ist sozusagen alles, was du, in Anführungszeichen, alles, was du dafür bekommst, dass du deinen eigenen Content dann auch pflegen kannst und dass du deinen eigenen Content dadurch auch generieren kannst, ne?
Ja, ich sag mal, so ist es ja mit vielen von den Reviews. Und es ist ja auch so, dass jetzt viele, es gibt ja doch so viele Leute, die jetzt auch was machen. Also das ist gerade auch mit so Gear-Reviews oder jetzt so ein Event. Es ist jetzt nicht unbedingt der Punkt, um zu sagen, ja, jetzt zahlt mir mal noch etwas für den einen Tag. Und ich sag mal, es ist ja auch etwas, ich sehe das halt als sowieso als langfristiges Investment halt. Ich wäre da, glaube ich, sogar auch hin, wenn ich mir selber den Flug hätte bezahlen müssen. Also es ist jetzt nicht so, weil du kriegst halt neue Kontakte, die du sonst nur ganz schwer knüpfen kannst, triffst neue Leute und kannst hoffentlich halt auch eine langfristige Zusammenarbeit mit Sony generieren, wo du dann halt hoffentlich auch mal die Sachen halt kriegst, bevor sie überhaupt rauskommen, so dass ich schon ein Video zum Release machen kann und so. Und dafür ist es halt schon langfristig gesehen in jedem Fall sehr viel wert für mich. Viel mehr, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 500 Euro für den Tag bekommen würde oder so.
Und gibt es dort auch jemanden, der behind the scenes für dich Material und Footage mitfilmt, damit du quasi dich auf die Produkte konzentrieren kannst? Also gab es da jemanden, der quasi für dich teilweise Sequenzen mitgefilmt hast oder musstest du das auch alles selber organisieren?
Also einige YouTubers hatten auch einen Kameramann dabei, hatte ich jetzt selber nicht. Also ich habe das alles selber gemacht mit diversen Stativen oder Kameras, die ich halt gehalten habe. Wäre jetzt auch cool gewesen, aber es ist jetzt auch nicht was. Ich habe jetzt ein Video darüber gemacht, meine Foto-News, da rede ich ja immer über ganz verschiedene Themen, aber es ist ja nun auch nicht ein Event gewesen, wo ich jetzt so viel aus dem Content im Nachhinein machen kann. Ich mache ja jetzt nur nicht auf einmal auf meinem Wildlife-Channel ein Video, oh, ich war mit Sony in Sydney sozusagen. Das passt so in mein News-Video, aber ich würde ja jetzt nicht ein, weiß ich nicht, halbstündiges Video über den Event machen oder wie ich Sport fotografiere. Wenn das jetzt irgendein riesen Naturfotografen-Event gewesen wäre, wäre das vielleicht anders gewesen. Da hätte es vielleicht sogar Sinn gemacht, auch jemand mitzunehmen. Ich habe da auch jemand, der auf Abruf ab und zu mal mitkommt. Den muss ich dann natürlich dafür bezahlen. Da muss man auch sehen, ob es sich lohnt. Und in dem Fall hätte es sich in jedem Fall nicht für mich gelohnt. Es war jetzt sehr gut, die Eindrücke zu haben, die Kontakte zu haben. Und ich habe ja nur auch ein Video darüber gemacht. Und das war auch alles sehr gut, aber darüber hinaus ist es jetzt auch eher limitiert, was ich sonst noch auch mit den Bildern machen kann.
Dann musst du unbedingt nach Deutschland kommen, dann machen wir hier, dann organisiere ich dir, dass du irgendwo einen Vortrag halten kannst und dann machen wir noch einen Workshop zusammen in Deutschland und so. Dann kannst du deine Eltern besuchen kommen, vielleicht, dass du mal hier nach Deutschland kommst und auch die deutsche Community triffst.
Ja, das wäre in jedem Fall mal was, können wir bestimmt auch mal machen. Jetzt hast du mich gerade dran erinnert, dass ich seit Wochen versuche, hier bei dem deutschen Konsulat einen Termin zu buchen, weil ich nämlich einen neuen Reisepass brauche. Aber ich weiß ja nicht, wie es in Deutschland ist, aber Behörden sind ja immer schön und selbst hier im Ausland ist so eine Behörde auch nicht sehr angenehm, weil die haben sich nämlich ein ganz tolles System beim Terminbuchen hier ausgedacht. Die schalten die Termine immer nur für 30 Tage im Voraus frei. Und man muss dazu sagen, die haben sowieso, ich glaube, nur 3 oder 4 Tage die Woche von 11 bis 2 auf, also ganze 3 Stunden. Und dann wären halt, wie gesagt, ist nie ein Termin verfügbar und die werden dann immer morgens um 9 hier freigeschaltet. Und ab und zu sieht man dann mal einen, aber bis man dann seine Daten eingegeben hat, ist der in der Regel auch schon weg. Also da hatte ich jetzt sehr viel Spaß und versuche immer noch einen Termin zu bekommen.
Also ich kann dir den Live-Tipp geben, diese spontanen Termine sind die besten beim Amt. Ich habe das gleiche Thema gehabt und ich hatte einen für 2 Monate im Voraus und dann bin ich auf am nächsten Morgen auf jetzt spontanen Termin sichern. Dann konnte ich direkt am gleichen Tag dorthin gehen. Was ich aber in Deutschland wirklich nicht verstehe ist, ich habe ja einen Personalausweis, der mit der Ausweis-App als Verifizierung meiner Person online dient. Und ich kann aber nicht online einen neuen Personalausweis oder einen neuen Reisepass beantragen, weil mit meinem Verständnis, ich bin ja natürlich Laie, meine App prüft ja, ob ich ein biometrisches Foto gemacht habe. Und dann müsste ich ja mit meinem Ausweis, mit dem ich mich verifiziere, dass ich bin, sagen können, ich bin ich, das ist mein biometrisches Bild und das ist meine digitale Unterschrift, bitte bestellen. Und dann müsste das ja für 8 € von der Bundesdruckerei geliefert werden, so ungefähr. So wäre meine Vorstellung, wie eine solche Dienstleistung ablaufen müsste. Und dann bräuchten wir auch nicht so viele Leute, die da sitzen und das bearbeiten, weil die wissen ja jetzt schon, dass ich bin. Aber das Ganze hat bei mir, ich musste ja auch vor Ort kommen, denn die ausgedruckten biometrischen Bilder vor Ort abgeben. Und ich habe all in für einen Reisepass, einen Perso und einen Kinderreisepass irgendwas um die 180 € bezahlt, wo ich auch gedacht habe, ich fall vom Stuhl. 180 € dafür, dass ich so ein paar Papiere habe, finde ich schon eigentlich, wie gesagt, eine Frechheit, wenn der Prozess auch so einfach sein könnte. Aber ich bin mir sicher, dass weder die Bundesdruckerei noch sonst jemand hier zuhört, der diesen Prozess beschleunigen kann.
Das Schöne ist ja auch, wenn man dann mal durchkommt und wirklich einen Termin kriegt, dann dauert es ja auch ewig, weil die Sachen ja auf dem Postweg, so wie ich das verstanden habe, nach Deutschland geschickt werden. Und dann wird das eigentlich erst in Deutschland bearbeitet und dann kriegt man irgendwann später einen Pass. Und man muss sogar einen wasserfesten Umschlag mitbringen, der dann auch nach Deutschland geschickt wird, in dem dann der Pass zurückkommt, glaube ich.
Das ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. wir wechseln nochmal zurück zu deinem Sony-Event.
Ja, aber wie gesagt, da hast du mich etwas getriggert.
Ja, ich kann das ja verstehen, weil mir ging es ganz genauso. Und dann habe ich noch den wertvollen Ratschlag bekommen. Ich bin ja zum Abholen gekommen und es gibt einen Counter, Abholung. Und dann bin ich zur Abholung gegangen und gesagt, ich würde gerne meine Pässe abholen. Es war niemand da. Dann fragt die mich im Ernst, haben Sie eine Nummer gezogen? Ich meine so, nee, habe ich nicht. Soll ich jetzt einen ziehen? Ich gehe jetzt einen ziehen. Dann sagt die, nein, ich gebe Ihnen das fürs nächste Mal. Und dann habe ich nur gefragt, das nächste Mal ist in 10 Jahren, wenn meine Pässe ablaufen. Ist das schon mal der Tipp für in 10 Jahren von Ihnen? Also, ja.
Ja,
ich glaube, wir sollten aufhören, hier Beamtenbashing zu betreiben, weil wir werden das niemals verstehen und damit müssen wir einfach leben können, dass wir es nicht verstehen. Jetzt nochmal zum Sony-Event. Wie war denn die Sony A9 III? Jetzt so in real life in der Hand. Was hat dir denn gut gefallen an einer Sony A9 III und was weniger gut?
Also was extrem hervorgestanden hat, sie liegt erstmal deutlich besser in der Hand. Die hat noch allen Leuten einen Batteriegriff gegeben. Und ich sag mal so, früher hattest du ja immer schon etwas das Gefühl, du hast so etwas sehr Kantiges, sehr Hartes in der Hand. Jetzt würde ich, also stört mich gar nicht mehr, liegt in fast so wie eine Canon in der Hand. Ich muss ja sagen, von Canon, Nikon und Sony benutze ich ja nun alle relativ regelmäßig. Canon liegt immer noch für mich persönlich am besten in der Hand. Insbesondere die R3 sticht eigentlich von allen Kameras hervor in Sachen Ergonomics. Aber Sony hat da schon sehr gut auch das User-Feedback umgesetzt. Und aber zum Beispiel hat man jetzt auch vorne einen richtigen Griff, wo man die auch vernünftig halten kann. Und ansonsten, das große Thema ist natürlich Global Shutter. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das an sich mich selber umgehauen hat. Ich kann natürlich, wenn jetzt jemand immer Golf fotografiert oder Baseball oder sowas oder irgendwo, wo halt fliegende Bälle unterwegs sind oder krumme Schläger, da denke ich, macht das halt einen Riesenunterschied, weil die auf einmal gerade sind. Aber ich sag mal, für jemand wie mich reicht auch zum Beispiel eine Sony A1 mit einem superschnellen normalen Sensor aus. Da sieht man bei Vögeln zum Beispiel auch kaum noch Unterschiede. Sonst Video war auch gut, aber was wirklich hervorgestochen hat, war die brillante Umsetzung mit dieser Speed-Booster-Taste. Das ist wirklich was ich hoffe, dass alle Firmen machen werden, weil das ist einfach genial. Also du hast vorne an der Kamera eine Taste und solange die du gedrückt hältst, kannst du dir übrigens auch auf die Objektivtasten legen. Solange du die gedrückt hältst, kannst du zum Beispiel 120 Bilder pro Sekunde Full Raw 14 Bit machen.
Jetzt
ist der Buffer natürlich auch relativ schnell voll. Ja.
Jetzt für mich die Frage, wenn ich diese Speed-Booster-Taste habe, ich habe bei Canon vorne die Funktionstasten und bei Nikon auch, wo ist denn der Unterschied zwischen einer Speed-Booster-Taste und einer Funktionstaste, wo ich einfach nur drauflege, dass ich eine andere Serienbildgeschwindigkeit hätte?
Ja, ist eigentlich das Gleiche.
Okay, das heißt, das ist Marketing, aber man könnte es inkludieren in der Firmware.
Niemand anders hat aber eine Taste, die ich gedrückt halten kann und dann springt die Kamera ohne irgendwas anderes direkt auf die 120 Bilder pro Sekunde um und wenn du loslässt, geht's wieder auf deine normalen Bilder pro Sekunde zurück.
Ja, aber man könnte das per Firmware inkludieren.
Theoretisch, wenn es eine andere Kamera könnte, könnte man das theoretisch machen. Jede Taste ist ja Firmware im Endeffekt. Da ist ja jetzt, die haben ja nicht die Taste neu erfunden, sondern die Belegung der Taste oder die Funktion. Gut, dann sagen wir mal die Speedbooster-Taste, sondern die Speedbooster-Funktion, dass du per Knopfdruck für kurze Zeit deine Bilder pro Sekunde halt extrem erhöhen kannst. So, wenn jetzt irgendwas vor dir genau passiert, da fliegt einer ab oder da kämpft irgendwas vor dir oder du hast halt einen Moment, den du nicht verpassen willst. Da fand ich das wirklich genial. Weil du auch nicht die Serienbildgeschwindigkeit im Menü umstellen musst und dann vergisst du die zurückzustellen und auf einmal machst du 100.000 Bilder von irgendeinem sitzenden Tier oder einer Blume oder so. Es ist wirklich geil, einfach eine Taste zu drücken, wenn du weißt, jetzt brauche ich's und dann lässt du los und die Kamera ist wieder normal. Also die Umsetzung fand ich wirklich genial. Und dann ist es auch die Umsetzung von dem Pre-Capture, was ja auch sehr viele Leute mögen. Bei Canon ist die Umsetzung ja nun wirklich eher, sagen wir mal, nett gesagt mittelmäßig, weil die halt eine separate Datei anlegen. Und das große Problem bei Canon ist ja, der Pre-Capture füllt dir ja quasi den Buffer und dann kannst du erst wieder fotografieren, wenn Pre-Capture aktiviert ist, wenn der Buffer komplett leer ist. Das heißt, an so einer R7 zum Beispiel wartest du manchmal 5-6 Sekunden, bis du überhaupt wieder ein Foto machen kannst, nachdem du Pre-Capture benutzt hast, was natürlich gar nicht geht. Während bei Sony kann man halt einfach einstellen 0,3, 0,5 oder eine Sekunde und dann macht die Kamera halt einfach jedes Mal, bevor du abdrückst, wenn du den Auslöseknopf oder auch den AF-On-Knopf hinten gedrückt hast, zwischen 3 und 10 Fotos vor jeder Serie, bevor du anfängst. Und das Gute ist aber auch, du kannst einstellen, dass zum Beispiel die Kamera automatisch jedes erste Bild mit einem Stern markiert, sodass du immer genau weißt, was war Pre-Capture und was habe ich selber fotografiert. Und dann sind die Bilder aber ganz normal auf deiner Speicherkarte in einer Serie. Und das finde ich auch eine sehr geniale Umsetzung. Und dann der letzte Punkt, jetzt wollen wir nicht wieder zu viel über Technik reden, war die Bildstabilisierung. Die fand ich bei Sony doch immer, sagen wir mal, äußerst mangelhaft in der Vergangenheit. Wenn ich zum Beispiel eine A1 mit einem 200 bis 600er benutzt habe, das war unmöglich, da Freihand Video zu machen. Und ich weiß nur nicht, was sie gemacht haben, aber es funktioniert auf einmal sehr gut und ist fast ebenbürtig mit Canon und Nikon. Also das hat mich auch sehr überrascht.
Das ist ja erstmal gute News und coole Umsetzung auch vom Pre-Capture. Ich glaube, das ganze Thema Pre-Capture ist ja sozusagen noch in den Kinderschuhen an vielen Stellen. Von daher finde ich es cool, dass Sony daran gearbeitet hat. Und eigentlich wäre es auch praktisch, wenn man irgendwie 2 Funktionstasten vorne hätte oder 2-mal drücken kann, dass man quasi beim ersten Tastendruck 120 Bilder aktiviert und beim zweiten Tastendruck auch noch Pre-Capture mit reinhaut sozusagen. Das wäre ja noch praktischer in dem Moment. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass halt auch alle einzelnen Bilder verfügbar sind. Jetzt habe ich mich die Tage mit jemandem ausgetauscht, der sehr gute Zahlen auch immer hat aus der Branche und das Feedback zur A9 III jetzt auf den deutschen Markt bezogen war, die liegt wie Blei. Es gibt schon die ersten Händler, die Rabatte gewähren, jeder Händler hat sie verfügbar, sie verkauft sich sehr schlecht mit dem Feedback der Kunden, dass sie eigentlich lieber die A1 haben, die ist denen schnell genug, die wollen eine höhere Auflösung haben. Und ansonsten haben sie ja schon Kameras, die das dann können und sehen nicht ein, 7.300 € für eine A9 III zu bezahlen. Welche Kamera siehst du denn bei dir eher, eine A1 oder eine A9 III und warum?
Naja, wie alle wissen, finde ich ja 24 Megapixel jetzt auch eher nicht ganz so aufregend. Von daher würde ich auch lieber zu einer A1 greifen, aber eine A1 hat halt so viele Defizite für mich persönlich, dass ich halt die nie in Erwägung gezogen habe, obwohl sie für Fotos sehr gut ist, vielleicht sogar die beste Kamera, hat sie halt so grundlegende Video-Features nicht. Zum Beispiel hast du immer noch keine Tiererkennung, wenn du filmst. Und das ist halt was, weiß ich nicht, jetzt ist nicht mehr zeitgemäß, haben auch fast alle anderen Sony-Kameras, aber Sony hat da nie ein Firmware-Update gebracht. Das heißt, so wie ich arbeite, auch mit der deutlich schlechteren Bildstabilisierung, was halt auch wieder ein Problem ist für Video, fand ich die halt so nicht sehr passend für mich. Deshalb habe ich die eigentlich nie benutzt, obwohl, wenn ich die immer nur für Fotos benutzt habe, ich die eigentlich sehr gut finde. Und ich sag mal, mit der A9 III muss man einfach sehen, was es ist. Es ist die mit Abstand beste Sportkamera, die es im Moment gibt, weil du halt überhaupt keine Verzerrung mehr hast. Wenn du viel blitzt, ist es auch sehr gut, aber es ist halt das. Es ist eine professionelle High-End-Sportkamera, die jetzt nicht unbedingt dem Otto-Normalverbraucher viel bringt. Das Einzige, wo ich die benutzen würde, wäre auch, wenn ich jetzt weiß, ich muss halt genau was Spezielles fotografieren. Zum Beispiel versuche ich schon seit Wochen jetzt bei mir im Garten immer so Rosellas im Flug zu fotografieren. Die springen immer von einem Ast auf einen anderen Ast. Und mit der R5 kriegst du da halt, wenn du Glück hast, 2 bis 3 Bilder. Und meistens ist dann aber der Flügel immer in der falschen Position. Da würde ich mir jetzt die Kamera auch wünschen. Da würde ich sogar die in Erwägung ziehen, weil dort hätte ich halt statt 3 Bildern wahrscheinlich 22 Bilder, von denen ich mir eins aussuchen könnte. Also in diesen Situationen, wenn es wirklich krasse Action ist und du den Moment nicht verpassen willst, gibt es meiner Meinung nach überhaupt keine bessere Kamera. Aber ob das jetzt den meisten Leuten, was hast du gesagt, 7.000 noch was Euro wert ist, ist natürlich die andere Frage. Und die Frage wird eher nein sein. Trotzdem muss man Sony dafür loben, so eine Kamera herausgebracht zu haben, weil es einfach wirklich krass ist, was sie kann. Und hoffentlich viele von der Technologie jetzt auch in andere Kameras eingebaut werden wird. Oder es auch Sony und Canon zum Beispiel zwingt, vielleicht Sachen zu pushen, die sie sonst nicht gepusht hätten. Zum Beispiel so ein Speed-Button. Das ist nun wirklich, das ist für mich, das ist das Beste an der Kamera eigentlich.
Super. Nee, das ist ja auch genau das, was ich sage. Es ist eine Kamera für eine Spezialanwendung und dafür ist sie sehr, sehr gut. Jetzt ist die andere Frage, wie war denn das neue 300mm 2.8?
Super klein, super leicht. Gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, warum es durchaus Sinn macht, dass Canon zum Beispiel ein 100 bis 300 gemacht hat, weil ich habe schon den ganzen Tag immer zwischen 70 bis 200 und 300-2.8 gewechselt, weil sobald die Leute mal zu dich kamen, hast du die halt angeschnitten mit dem 300er oder wenn jetzt jemand gesprungen ist, ist der dir gerade rausgesprungen. Also da hätte ich mir öfter mal gewünscht, dass ich so auf 250 mm zurückzoomen kann, weil 70 bis 200 war mir oft zu kurz und 300 war super, hatte auch eine geile Auflösung von dem Hintergrund, mega leicht, super schneller Autofokus, geniale Bildstabilisierung. Also alles war perfekt an der Linse und trotzdem fand ich die jetzt gerade für Sport etwas
unpraktisch.
Unflexibel ist vielleicht das Wort, was ich suche. Also ich habe mir am Ende auch noch eine zweite Kamera genommen, weil mir das zu doof war, immer zwischen den Linsen hin und her zu wechseln. Und da habe ich mir dann doch gedacht, okay, so ein 100 bis 300 wäre da schon was Nettes. Und vorher habe ich auch nie gedacht, dass das 100 bis 300 jetzt so interessant wäre. Aber gerade für diese Anwendung kann ich mir schon vorstellen, dass das einen Riesenunterschied macht, weil man halt nicht mehr Kameras oder Tele wechseln muss. Und selbst wenn man 2, 3 Kameras um den Hals hängen hat, es dauert ja doch immer eine Weile, eine runterzuwerfen und die nächste vors Gesicht zu reißen. Wenn du da eine Linse hast, wo du einfach rein und raus zoomst, ja, ist schon was Feines, würde ich sagen.
Ja, das ist ja auch interessant, weil genau der mir auch die Zahlen zur A9 III gezeigt hat, hat mir auch die zum 300er, vielleicht zum 100-300 gezeigt und dass das 100-300 sehr gut am Markt ankommt, während das 300-28 eher weniger gefragt ist. Ich persönlich würde ja für die Naturfotografie lieber das 300-28 haben als das 100-300. Aber das 100-300 hat anscheinend seinen Markt und läuft auch in dem Moment gut. Und so wie du es beschreibst, halt gerade die Sportfotografen, die auf einmal nur noch ein 24-105 und ein 100-300 brauchen sozusagen oder ein 24-70 und ein 100-300, die sparen sich halt gegebenenfalls einen kompletten Body mit einem weiteren Objektiv. Und da ist natürlich auch die Stärke des 100-300, dass man eben auch mal rauszoomen kann. Wir haben halt einfach auf der anderen Seite das Problem, dass du halt mit 300 in der Regel nicht rauszoomen musst in der Tierfotografie oder selten rauszoomen musst, weshalb wir Naturfotografen dieses komische Ding im Kopf haben, dass wir lieber die Festbrennweite hätten. Dementsprechend ist es ja auch interessant, dass du mal die genau andere Seite erfahren hast.
Ganz genau. Und da macht es ja oft sogar mehr Sinn für uns, die Festbrennweite zu haben. Erstmal ist sie deutlich kleiner, deutlich leichter und scheint auch etwas besser mit den Konvertern zusammenzuarbeiten. Also jetzt für die Naturfotografie würde ich mir vermutlich auch lieber ein 28-300 als jetzt ein 100 bis 300 holen. Aber ja, kommt halt im Endeffekt immer auf den Einsatzbereich an.
Und da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir so oft sind, dass die Märkte so unterschiedlich sind und die Anforderungen so unterschiedlich sind und irgendwie eine Kamera und ein Objektiv allen gerecht werden müssen. Das ist eigentlich das Unfaire in diesem Markt, weil sich immer jemand missverstanden fühlt am Ende des Tages.
Ja, aber da kann man wohl auch nichts dran ändern.
Super, dann bedanke ich mich heute für diese Insights aus der Sony-Welt. Heute mal eine vorwiegende Foto- und Sony-Episode. Sportfotografen und Sony nennen wir die. Dann bedanke ich mich und wünsche dir heute erstmal einen schönen Tag.
Ja, schön wieder hier zu sein und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao.